Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wenn Psychologen Experimente machen, dann wollen sie damit wissenschaftlich erforschen, wie wir denken, handeln oder fühlen. Diese Experimente haben oft einen ziemlich einfachen Aufbau. Freiwilligen Versuchspersonen werden Aufgaben und Fragen gestellt, die sie lösen sollen.
Linda ist 31 Jahre alt. Sie ist Single, kann sich gut ausdrücken und ist sehr gescheit. Als Studentin befasste sie sich mit Fragen der Diskriminierung und der sozialen Gerechtigkeit und nahm an Anti-Atomkraft-Demonstrationen teil. Was halten Sie für wahrscheinlicher? Ist Linda eine Bankangestellte oder ist Linda eine Bankangestellte und in der Frauenbewegung engagiert? Sind wir mal ganz ehrlich, wann müssen Sie in Ihrem Alltag solche skurrilen Aufgaben, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, lösen? Meine These ist, dass sich die Psychologie zu lange auf Fehler beim Denken konzentriert hat und dabei aus den Augen verloren hat, dass wir im Alltag doch relativ gut zurechtkommen.
Viele psychologische Experimente scheinen zu zeigen, dass wir oft irrationale Entscheidungen treffen, dass wir Wahrscheinlichkeiten nicht richtig bewerten und unvernünftige Schlussfolgerungen ziehen. Statt nach den Gesetzen der Logik entscheiden wir aus dem Bauch heraus. Vielleicht sind wir also gar nicht so vernunftbegabt, wie wir das gerne glauben? Doch, sagt der Psychologe Markus Knauf und stellt sich damit gegen die übliche Auslegung vieler psychologischer Experimente. Knauf ist Professor für Psychologie und Kognitionsforschung an der Universität Gießen. Die experimentelle Psychologie hat viel zu lange ignoriert, dass wir im Alltag meistens doch sehr gut Entscheidungen treffen können. Wenn man sich die Experimente etwas sorgfältiger ansieht, wird deutlich, warum sich die Ergebnisse aus diesen künstlichen Situationen nicht einfach auf das echte Leben übertragen lassen. Markus Knauf hat seinen Vortrag am 19. April 2018 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Wie denken Menschen? Wenn Sie in ein Lehrbuch der Psychologie hineinschauen, finden Sie meistens folgende Antwort: schlecht. Und dann finden Sie eine ganze Reihe von experimentellen Befunden, die diese doch etwas pessimistische Beurteilung belegen sollen. Sie finden dann eine Reihe von Befunden, die zeigen, dass Menschen systematisch von dem abweichen, was man vernünftig nennen würde, was man als richtige, logische Schlussfolgerung bezeichnen würde, was man als vernünftige Entscheidungen treffen würde. Und Sie finden dann eine ganze Reihe von Theorien, die erklären wollen, warum wir eigentlich so von Grund auf irrational sind. Von mir werden Sie das heute nicht hören. Ich versuche an meiner Uni auch den Studierenden zu vermitteln, dass es durchaus angemessen ist, ein etwas positiveres Bild zu haben von unseren kognitiven Fähigkeiten, von unserer Vernunft und davon, wie wir in der Lage sind, rational zu denken und Entscheidungen zu treffen. Ich möchte in meinem Vortrag heute drei Versuche unternehmen. Und entsprechend ist mein Vortrag in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil meines Vortrags möchte ich Ihnen einige der Fehler berichten, die in den Lehrbüchern dazu führen, zu schließen, dass wir eigentlich sehr irrational sind und häufig von dem abweichen, was man als vernünftig bezeichnen würde. Ich möchte Sie an dieser Stelle ganz kurz durch eine kleine Reise mitnehmen, durch ein paar experimentelle Befunde, auch ein paar klassische Befunde, die inzwischen x-mal repliziert sind, aber ich möchte Ihnen vielleicht auch mal so die berühmten klassischen Experimente präsentieren. Nach diesem ersten Teil des Vortrags ist es aber auch gut mit den schlechten Nachrichten und ich komme eher zu den guten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass man diese experimentellen Befunde auch ganz anders interpretieren kann. Und wenn man das tut, fällt einem schnell auf, dass das Bild, das negative Bild vom Menschen als von Grund auf irrational, man vielleicht doch etwas überdenken sollte. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage, weil immerhin ist ja rational sein und vernünftig denken wirklich ein Kern unseres Selbstbild als Menschen. Und wir nennen uns ja selbst Homo sapiens, also vernünftiger, kluger Mensch. Und die Frage stellt sich, wenn das alles so ist, wie man es in Lehrbüchern liest, ist das eher Wunschdenken oder Selbstüberschätzung? Irgendwas muss doch da wohl dran sein. Und ich möchte Sie in diesem Teil davon überzeugen, dass wir das nicht ganz zu Unrecht tun. Natürlich behaupte ich nicht, dass wir uns niemals irren. Das wäre ja auch absurd. Wir alle wissen, dass wir viele Fehler im Alltag machen. Ich behaupte auch nicht, dass wir vollständig rational sind. Ich behaupte nicht mal, dass es gut ist, immer vollkommen rational zu sein. Natürlich spielen viele andere Aspekte, wenn wir uns entscheiden oder über etwas nachdenken, spielen viele andere Prozesse mit einer Rolle. Natürlich spielen Emotionen, Motivation, häufig auch soziale Interaktionen mit anderen eine große Rolle. Gleichwohl ist die Nachricht dieses zweiten Teils meines Vortrags, dass wir durchaus etwas positiver sein können in der Beurteilung unserer kognitiven Fähigkeiten. Teil 3 ist dann richtig praktisch. Und ich möchte versuchen, Ihnen ein paar Befunde der experimentellen Psychologie zu vermitteln, die Sie dann mit nach Hause nehmen können, die Ihnen vielleicht helfen, sich in Ihrem Alltag jedenfalls manchmal etwas schlauer zu verhalten. Die Psychologie kennt nämlich eine ganze Reihe von dem, was in den Lehrbüchern als kognitive Täuschungen oder kognitive Illusionen bezeichnet werden. Und ich möchte Ihnen einige davon zeigen und ich möchte, sagen wir mal so, davon ausgehen, dass wenn ich Ihnen erkläre, welche kognitiven Prozesse das sind, dass Sie diese Gefahr zumindest, es ist noch nicht Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, so weit würde ich nicht gehen, aber zumindest möchte ich bei Ihnen das Bewusstsein wecken, welche Fallstricke es beim Denken gibt. Ich glaube, das ist besonders wichtig in unserer heutigen, sehr durchtechnisierten Welt, wo wir insbesondere sehr vernetzt leben, wo wir alle uns täglich oder häufig online bewegen. Und ich habe für Sie heute mal versucht, diese kognitiven Täuschungen, die es in der Literatur x-mal dokumentiert sind, mal auf die Frage zu beziehen, wie wir uns online etwas schlauer verhalten können. Sie alle kennen die Wörter Fake News und postfaktisches Zeitalter und ich möchte Ihnen ein paar Tipps an die Hand geben, wie Sie versuchen können, nicht ganz so ausgeliefert mit absichtlich gestreuten Fehlinformationen sich zu befassen und so weiter. Und dann komme ich zu einem kurzen Fazit. So, also kommen wir zum ersten Teil meines Vortrags. Woran liegt es, dass in vielen Lehrbüchern irgendwie unser Denkvermögen nicht so besonders gut abschneidet und auch häufig in öffentlichen Diskussionen eigentlich unser Denkvermögen nicht so einen wahnsinnig guten Ruf hat? Ich zeige Ihnen mal ein paar ganz einfache Beispiele. Und versuchen Sie mal mitzumachen. Also, ich sage Ihnen Folgendes, denkbar einfacher Satz. Wenn jemand viele Süßigkeiten isst, bekommt die Person Karies. So, und jetzt frage ich Sie, was kann man daraus schließen? Also, es gibt eine Möglichkeit, Sie erfahren als nächstes, Lena isst viele Süßigkeiten, also bekommt Lena Karies. Die zweite Möglichkeit ist, Sie erfahren, Lena hat Karies, also hat Lena viele Süßigkeiten gegessen. Die dritte Möglichkeit ist, Lena isst nicht viele Süßigkeiten, also bekommt Lena kein Karies. Oder schließlich, Lena hat kein Karies, also hat Lena nicht viele Süßigkeiten gegessen. Ich bitte Sie mal um Handzeichen. Wer glaubt von Ihnen, dass man A als einen richtigen Schluss bezeichnen kann? Trauen Sie sich mal. Wer glaubt, dass man B schließen kann? Okay. Und C? C, niemand. Und wer glaubt, dass D eine richtige Schlussfolgerung ist? Nun, ich verstehe, dass ganz viele von Ihnen überhaupt nicht aufgezeigt haben. Würde ich vielleicht auch nicht machen. Irgendwie habe ich Sie ja schon vorgewarnt, dass ich Sie vielleicht etwas austrickse. Im psychologischen Labor haben die Versuchspersonen diese Option aber nicht. Die müssen sich nämlich entscheiden. Und ich möchte Ihnen sagen, was Versuchspersonen im psychologischen Labor machen. Sie machen nämlich ganz viele Fehler dabei. Wir müssen uns ja daran orientieren, zunächst hier, was man im Sinne eines einfachen logischen Prinzips der Aussagenlogik, die Wenn-Dann-Aussagen miteinander verbindet, was richtige und falsche Schlüsse sind. Also, viele Versuchspersonen sagen, dass B, Lena hat Karies, also hat Lena viele Süßigkeiten gegessen, ein richtiger Schluss ist. Das ist aber nicht richtig. Logisch nicht richtig, aber Sie können sich das auch inhaltlich vergegenwärtigen. Lena kann ja auch einfach, sagen wir mal, sich nie die Zähne putzen oder sie hat eine genetische Disposition zu schlechten Zähnen und so weiter. Also dieser Schluss ist logisch nicht gültig. Der erste Schluss ist hingegen logisch gültig. Also alle, die gesagt haben, haben sie recht. Aber im psychologischen Labor wird er von vielen Versuchspersonen nicht als logisch akzeptabel beurteilt. Sie fragen sich, warum, und im zweiten Teil meines Vortrags werde ich Ihnen sagen, warum das so ist. Wir kommen zu dem zweiten Beispiel. So, und jetzt müssen Sie sich konzentrieren. Ich sage Ihnen Folgendes. Linda ist 31 Jahre alt. Sie ist Single, kann sich gut ausdrücken und ist sehr gescheit. Als Studentin befasste sie sich mit Fragen der Diskriminierung und der sozialen Gerechtigkeit und nahm an Anti-Atomkraft-Demonstrationen teil. So, jetzt meine Frage. Was halten Sie für wahrscheinlicher? Ist Linda eine Bankangestellte oder ist Linda eine Bankangestellte und in der Frauenbewegung engagiert? Wer ist für A? Wer ist für B? Okay, da trauen sich schon mehr. Einige haben wieder nicht die Hand hochgehoben. Wie gesagt, ich kann das verstehen. Im psychologischen Labor müssen die Versuchspersonen sich entscheiden und fast alle wählen Option B. Wenn Sie sich ein klein bisschen mit Wahrscheinlichkeitstheorie auskennen, wissen Sie aber, das kann eigentlich nur falsch sein. Wie soll denn das wahrscheinlichkeitstheoretisch, kann es doch nie sein, dass die Wahrscheinlichkeit von zwei Ereignissen gemeinsam größer ist als die Wahrscheinlichkeit der Einzelereignisse. Das kann gar nicht sein. Selbst wenn alle Bankangestellten auch in der Frauenbewegung aktiv werden, dann wären immer noch die Wahrscheinlichkeiten gleich. Aber größer kann es gar nicht sein. Aber fast alle Versuchspersonen machen diesen Fehler. So, jetzt wird es noch bunter. Noch eine Aufgabe will ich Ihnen auch noch zeigen. Der britische Psychologe Peter Wason hat eine Aufgabe erfunden, die viele meiner Kollegen die Drosophila der Denkpsychologie nennen, weil man mit die, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, es gibt mehrere hundert Experimente nur zu dieser Aufgabe. Folgendes, also versuchen Sie es nochmal. Sie sehen vier Karten vor sich auf dem Tisch liegen. Jede dieser Karten hat auf der einen Seite eine Zahl und auf der anderen Seite einen Buchstaben. Ihre Aufgabe ist nun zu überprüfen, ob folgende Regel richtig ist. Wenn sich auf der einen Seite der Karte ein Vokal befindet, dann befindet sich auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Also Sie haben diese Regel und Ihre Aufgabe ist zu entscheiden, welche Karten Sie umdrehen müssen, um zu prüfen, dass diese Regel gilt. Als Ergänzung, Sie sollen natürlich, das ist eigentlich schon klar, so wenig Karten wie möglich umdrehen. Und Sie wissen, es kann immer nur auf einer Seite eine Zahl sein und es auf der anderen Seite ein Buchstabe. So, und jetzt ist die Frage, welche Karten drehen Sie um? Also, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sie die Aufgabe nicht richtig lösen. Das muss Ihnen aber überhaupt nicht peinlich sein, weil im psychologischen Labor so gut wie niemand die richtig macht. In der Originalarbeit von Peter Wason, die schon Ende der 1960er Jahre vorgenommen wird, haben gerade mal 4% die Aufgabe richtig gelöst. Und die richtige Lösung ist, dass Sie das A umdrehen müssen und die 7 umdrehen. Ich sage Ihnen auch warum. Nach den Regeln der Aussagenlogik ist es noch relativ einfach einzusehen, dass Sie das A umdrehen müssen, nämlich dann muss sich auf der anderen Seite eine gerade Zahl befinden. Das nennt man in der Aussagenlogik den Modus Ponens. Das schwierigere Schlussschemata ist der Modus Tollens. Und das heißt, Sie müssen die 7 umdrehen, weil dies eben keine gerade Zahl ist, Also darf sich auf der anderen Seite kein Vokal befinden. Ne? Wie gesagt, wenn Sie sich genau die Daten ansehen, ist es ungefähr so, dass A, D etwa 40% umdrehen, A und 4 etwa 35%. Irgendwelche Kombinationen machen andere Leute, aber A und 7 umdrehen machen nur 4%. So, also das war schon der erste Teil meines Vortrags, in dem ich Ihnen nur anhand einiger berühmter Experimente zeigen wollte, wie die Story von der Unzulänglichkeit menschlichen Denkens meistens läuft und anhand welcher empirischer Befunde das häufig versucht wird zu untermauern. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, und zwar zu meiner folgenden These. Meine These ist, dass sich die Psychologie, das muss man sagen, zu lange auf Fehler beim Denken konzentriert hat und dabei etwas aus den Augen verloren hat, dass wir im Alltag doch relativ gut zurechtkommen. Und auch im Alltag lösen wir viele Probleme so, dass jedenfalls nicht immer Katastrophen passieren. Wir kommen einigermaßen gut zurecht. Und auch im psychologischen Labor versagen ja Menschen nicht kläglich. Viele Sachen machen sie auch ganz gut. Also, meine Annahme ist, dass die Psychologie sich zukünftig etwas mehr darauf konzentrieren sollte, wo Menschen sich an die Regeln vernünftigen, das müssen wir noch definieren, was vernünftig heißt, aber an die Regeln vernünftigen Denkens halten können und dass das insbesondere in Alltagssituationen der Fall ist. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wann müssen Sie in Ihrem Alltag solche skurrilen Aufgaben, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, wann müssen Sie die lösen? Na, ziemlich selten. Man könnte sogar sagen, ja, die denken sich Psychologen aus, ne, um da ihre Studierenden, das sind ja meistens Psychologiestudierende, ihre Versuchspersonen zu piesacken. Und dann leiten sie daraus Schlussfolgerungen ab, die dann heißen, die Menschen sind von Natur auf irrational und können keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass diese Schlussfolgerung nicht richtig ist. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt im zweiten Teil einige Beispiele bringen, die Ihnen vielleicht gar nicht bewusst werden, wo Sie im Alltag richtig und vernünftig denken. Und dann möchte ich mit Ihnen nochmal durch diese Experimente durchgehen, die ich Ihnen gerade schon präsentiert habe, und Ihnen zeigen, dass man die auch ganz anders interpretieren kann. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass wir in Alltagssituationen ja häufig noch mit zusätzlichen anderen Faktoren belastet sind, dass wir in Alltagssituationen häufig damit zufrieden sind, zu guten, wenn auch nicht immer zu der besten Entscheidung zu kommen und so weiter. Stellen Sie sich vor, bei Ihrer Arbeit haben Sie eine nette Kollegin oder einen netten Kollegen und Ihre Kollegin sagt Ihnen, immer wenn das Wetter schön ist, komme ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sie kommen morgens zur Arbeit, gucken aus dem Fenster, das Wetter ist wunderbar. Sofort schließen Sie, na, meine Kollegin wird vermutlich mit dem Fahrrad kommen. Das klingt nur für Sie trivial, aber dahinter steht ja durchaus ein wirklich komplexer kognitiver Prozess. Das kann man sich gar nicht anders erklären, dass es in Ihrem Gehirn eine logische Maschinerie gibt, die diese Schlussfolgerung durchführen, obwohl das für Sie so selbstverständlich ist und Sie das so häufig in Ihrem Alltag machen, dass Sie es gar nicht richtig merken. Ne? Häufig denken wir, ja, man muss logisch denken, um mathematische Aufgaben zu lösen. Ne? Aber in unserem Alltag passiert das unentwegt, ne, dass wir logische Aufgaben lösen. Ich sage Ihnen noch ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu einer Party eingeladen, der Gastgeber macht die Tür auf und sagt, komm rein, es sind schon alle Gäste da. Jetzt wissen Sie, sagen wir mal, Matthias und Erika waren auch eingeladen. Sie schließen sofort, die beiden müssen schon da sein. Das kommt Ihnen wieder, Sie stehen da ja nicht lange vor der Tür und denken, na, was muss ich jetzt darauf schließen, sondern Ihnen ist sofort klar, ne, die beiden müssen auch da sein. Das Erste ist genau der Schluss, der korrekt ist, wenn man als normativen Standard zugrunde legt, was die Aussagenlogik, das ist eigentlich mit die einfachste Logik, die es gibt, als einen richtigen Schluss bezeichnet, nämlich, wenn wir eine Wenn-Dann-Aussage haben, dann muss der Dann-Teil immer dann gültig sein, wenn der Wenn-Teil gültig ist. Das nennt man konditionales Schließen. Das Zweite, mit den Partygästen, da hatten wir Quantoren. Wir hatten alle, einige und so weiter, keiner und sowas, kann in solchen Sätzen nicht vorteilen. Das nennt man syllogistisches Schließen und hat seine Entsprechung, wenn man in die Logik oder Mathematik guckt, in die Prädikatenlogik. Und wenn Sie schon Aussagenlogik und Prädikatenlogik hören, dann denken Sie vielleicht, oh, wie komplizierte Angelegenheit. Aber ich habe Sie ja gerade versucht, davon zu überzeugen. Ist gar nicht so kompliziert. Sie haben, ohne das zu wissen, hat sozusagen in Ihrem Gehirn einen Mechanismus angesetzt, der diese Schlussfolgerungen vorgenommen hat, die mit diesen Normen übereinstimmen. Das geht sogar noch weiter. Stellen Sie sich vor, Ihr Kollege sagt, immer wenn das Wetter schön ist, komme ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Heute ist das Wetter schön, ich komme mit dem Auto zur Arbeit. Dann denken Sie irgendwie, also spinne ich oder spinnt der? Also Sie merken jedenfalls, dass irgendwas mit dieser Aussage nicht stimmen kann. Das heißt, Sie sind nicht nur in der Lage, richtige logische Schlussfolgerungen durchzuführen, sondern nein, Sie sind sogar in der Lage zu erkennen, wenn irgendwas nicht stimmt, logisch in sich widersprüchlich ist. Auch das setzt ja voraus, dass unser Gehirn irgendwie in der Lage ist, logische Schlussfolgerungen durchzuführen, beziehungsweise zu erkennen, wenn etwas logisch nicht überzeugend ist. Es gibt ein großes Forschungsgebiet, das etwa vor 15 Jahren begonnen hat, in dem auch meine Gruppe aktiv ganz von Anfang an beteiligt war, die versucht haben, die neuronalen Grundlagen, also die Prozesse in unserem Gehirn, zu identifizieren, die für solche sehr elementaren logischen Schlussfolgerungen verantwortlich sind. Ich möchte das jetzt nicht kompliziert machen, ich möchte Ihnen nur einen ganz, ganz groben Eindruck vermitteln. Spreche aber jetzt mal, vorher schon mal was in Klammern. Verstehen Sie das? Ich spreche jetzt sehr oberflächlich, weil ich Ihnen spreche von Regionen, da findet das statt, da findet das statt. Aber jeder, der seriös Neurowissenschaft betreibt, weiß, dass das alles viel kompliziertere Netzwerke sind und dass diese einfache Lokalisierungstheorie nicht so genau stimmt. Und wir sprechen nur über Korrelationen und so weiter. Aber tendenziell findet nicht alles überall im Gehirn statt. Deshalb kann man so ein wenig doch davon sprechen, dass es spezifische Regionen gibt, die für spezifische Aufgaben zuständig sind. Beim logischen Denken ist es so, dass über die letzten 15 Jahre vielleicht einige Forschungsgruppen auf der Welt zwei, ganz grob betrachtet, zwei neuronale Systeme identifizieren konnten, die aktiv sind, wenn man Leute logische Aufgaben, also man legt sie in den Kernspintomographen, kann Unterschiede in der Aktivität in verschiedenen Gehirnregionen messen und kann so einen Zusammenhang zwischen der Art der Aufgabe und der Aktivität im Gehirn herstellen. Und wenn man das tut, findet man zwei ganz grobe Netzwerke. Ein Netzwerk finden Sie hier im temporalen und im hinteren Bereich des Frontalhirns. Das sind Regionen, wie Sie vielleicht wissen, die man üblicherweise mit Sprachverarbeitung und Verstehen von Sprache und so weiter in Verbindung bringt. Die Interpretation ist so, dass, wenn wir logische Schlüsse vornehmen, eine Art, wie das im Gehirn funktioniert, ist, dass wir wirklich auf der Grundlage von Sprache im Sinne eines inneren Dialoges, in dem Argumente und Gegenargumente gegeneinander abgewägt werden, Argumente auf ihre Plausibilität geprüft werden und so weiter. Also, dass wir sozusagen in einen inneren Dialog treten, wenn man so will, ist jetzt ein bisschen sehr blumig gesprochen, aber uns selbst davon zu überzeugen, ob eine bestimmte Schlussfolgerung wahr ist oder nicht. Das ist das eine Netzwerk. Das zweite Netzwerk liegt mehr hier in dem Bereich des Gehirns und hier in dem Bereich des Gehirns. Nun, das ist überraschend, weil diese Regionen eigentlich man jetzt nicht sofort damit in Verbindung bringen würde mit komplexen kognitiven Prozessen. Dieses zweite Netzwerk, das ich Ihnen gerade erwähnt habe, weist darauf hin, dass es noch eine andere Art des Denkens gibt, neben der sprachlichen. Und das ist eine Art des anschaulichen Denkens. Und das hat viel mit dem zu tun, was Sie vielleicht, ich bin sogar ziemlich sicher, selbst manchmal erleben. Wenn Sie ein Problem lösen wollen, dann erleben Sie, dass Sie etwas fast so vor dem inneren Auge sehen können, als würden Sie es tatsächlich sehen. Und Sie können diese innere Vorstellung, Die können Sie auch irgendwie manipulieren oder Sie können auch darauf, so sagen wir mal, Suchprozesse vornehmen, so ähnlich, nicht genauso, aber so ähnlich, wie Sie es machen können, wenn Sie es auch tatsächlich sehen würden. Das heißt, was wir hier machen, ist nicht sprachlich denken, sondern wir denken in Alternativen. Wir denken durch, was wäre der Fall, wenn zum Beispiel Linda sich nicht die Zähne putzen würde. Und wir entwickeln sozusagen eine anschauliche Vorstellung davon, was dann der Fall wäre. Und aus dieser anschaulichen Vorstellung können wir Schlussfolgerungen sozusagen ablesen. Eins möchte ich Ihnen aber noch sagen. Dafür habe ich Ihnen kein Bild mitgebracht. Aber eine andere Gruppe in Paris, die ebenfalls mit Bildgebungsstudien arbeitet, hat noch was anderes Interessantes gefunden. Und zwar hat sie Versuchspersonen Aufgaben im Scanner präsentiert, die sie so wie die, die ich Ihnen eben gezeigt habe, irgendwie ein bisschen austricksen und auf eine falsche Fährte führen. Und dann haben die Versuchspersonen so, wie das zu erwarten war, auch meistens fehlerhafte Antworten gegeben. Das Interessante ist aber, dass die Kollegen auch neuronale Aktivierung in Hirnregionen gefunden haben, die sie damit verbinden, dass ein richtiger logischer Schluss durchgeführt wurde. Das Interessante ist, dass häufig, weil wir unter Zeitdruck sind oder sagen wir mal einfache Faust-Daumen-Regeln anwenden und so weiter, sich der logisch wirklich korrekte Schluss nicht durchsetzen kann, aber irgendwie ist er im Gehirn verfügbar. Er setzt sich nicht durch, wir geben schließlich zum Schluss wirklich eine falsche Antwort, aber die richtige Antwort kann sich nicht durchsetzen, weil sie überlagert wird durch andere Prozesse. Also, wenn das so ist, dass unser Gehirn auch in der Lage ist, logisch korrekte Schlüsse durchzuführen, betrachten wir doch jetzt nochmal die Aufgaben, die wir eben schon hatten, etwas genauer. Kommen wir zunächst zu dem einfachen Problem des Zähneputzens. Ich hatte Ihnen gesagt, dass der erste logische Schluss, der richtige logische Schluss, trotzdem von vielen Versuchspersonen nicht akzeptiert wird. Warum ist das denn so? Vielleicht denken Sie auch mal daran, dass Sie nicht im Labor langweilig vor dem Computer sitzen, sondern dass Ihnen die Frage im Alltag gestellt wird. Naja, im Alltag wissen Sie, dass das einfach nicht immer der Fall ist. Es kann sein, dass die Person sich immer, wenn sie gerade gegessen hat, die Zähne putzt. Es kann sein, dass die Person immer regelmäßig zum Zahnarzt geht. Es kann sein, dass die Person immer nur zuckerfreie Bonbons isst oder was weiß ich was. Das heißt, Sie kennen Ausnahmen zu der logischen Regel. Nun sagen die Lehrbücher, das ist kein logisch gültiger Schluss. Meine Annahme, und nicht nur meine, natürlich von anderen Kollegen, die in dem Bereich arbeiten auch, ist, für mich sieht das äußerst plausibel an. Wenn ich doch weiß, dass es viele Ausnahmen zu der Regel gibt, warum soll ich mich an die klassischen Regeln der formalen Logik halten, wenn ich aus dem Gedächtnis jede Menge Gegenbeispiele abrufen kann? Es ist viel vernünftiger anzunehmen, dass man auch kein Karies bekommt, obwohl man häufiger Süßigkeiten isst. Wir haben bei uns im Labor und auch andere Labors eine ganze Reihe von Experimenten durchgeführt, die zeigen, dass tatsächlich Versuchspersonen einen logisch gültigen Schluss nicht akzeptieren, wenn ihnen solche Gegenbeispiele, oder Ausnahmen einfallen. Und es ist sogar so, dass sie den logisch gültigen Schluss immer weniger bereit sind zu akzeptieren, je mehr Ausnahmen ihnen einfallen. Wenn man sie selbst generieren lässt oder ihnen darauf aufmerksam macht oder sagt, ruf die aus dem Gedächtnis ab, je mehr Ausnahmen ihnen einfallen, desto weniger sind sie bereit, sich an die Regeln der Logik zu halten. Ich denke nicht, dass man das so interpretieren darf, dass Menschen sich unvernünftig oder irrational verhalten. Nein, sondern in Alltagssituationen, wenn wir auch Entscheidungen treffen wollen, ob gehe regelmäßig zum Zahnarzt, muss das Kind regelmäßig zum Zahnarzt, ist es vernünftig, diese Ausnahmen zu der logischen Regel zu berücksichtigen. Und das ist durchaus rational. Ich möchte Ihnen als nächstes noch einen weiteren Befund zeigen, der wiederum zeigt, dass laborexperimentelle Befunde nicht so ohne weiteres auf das Denken im Alltag übertragbar sind. Und zwar das berühmte Linda-Problem. Ein Kollege von mir hat genau das gleiche Problem präsentiert, hat nur eine ganz kleine Veränderung vorgenommen. Und zwar hat er das nicht als Wahrscheinlichkeit formuliert, wie wahrscheinlich ist es, dass Linda Bankangestellte ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sie Bankangestellte ist, ne? Sondern er hat das folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, erstens hat er gesagt, es gibt so und so viele Personen, auf die die Beschreibung von Linda genau zutreffen, ne? Und davon, ne, wie viele davon sind, von diesen 200 sind Bankangestellte, wie viele von den 200 sind in der Frauenbewegung aktiv und wie viele von den 200 sind in der Frauenbewegung aktiv und Bankangestellte. Das ist wirklich nur eine kleine Veränderung. Er ist von Wahrscheinlichkeiten zu Häufigkeiten übergegangen. Und was Sie jetzt hier in der Grafik sehen, das sind hier die Formulierungen mit den Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass Linda das und das gemacht hat? Und hier ist, wie viele von denen sind es. Was Sie sehen ist, in den grünen Balken, die Versuchspersonen machen eigentlich kaum noch Fehler. Alle checken, was jetzt richtig ist. Das heißt, das ist ja doch ein bisschen komisch, wenn unsere Beurteilung, ob Menschen in dieser Aufgabe sich rational verhalten oder nicht, nur von so einer kleinen Variation abhängig ist. Und die Arbeitsgruppe hier, um Ralf Herfig und einige andere, haben inzwischen, auch finde ich auch beeindruckend, ein gesamtes Forschungsprogramm entwickelt und gezeigt, dass Menschen, wenn wir Wahrscheinlichkeiten ersetzen durch Formulierungen mit Häufigkeiten, dass dann Menschen viel, viel besser sind. Und die Erklärung ist auch irgendwie naheliegend. Auch im Alltag haben wir nicht so viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Aber wenn wir mit Leuten zu tun haben, wenn zum Beispiel ein ganz riesiges Thema in der Forschungsgruppe, wenn es um Diagnostik in der Medizin geht, wenn ich ihnen sage, so und so viel, wenn ich ihnen sage, 30% überleben oder ich sage ihnen, 30 von 100 überleben, ne, dann ist das viel wahrscheinlicher, dass sie das richtig lösen können. Es gibt aber noch eine andere Interpretation des Linda-Problems, die ich auch sehr sympathisch finde. Haben Sie sich nicht auch gefragt, warum erzählt der denn den ganzen Quark, dass die an Atomkraft, Anti-Atomkraft-Demos teilgenommen hat und besonders schlau ist und so? Es gibt ja irgendwie Regeln der Kommunikation. Und eine Regel, ich sage nicht, dass wir uns alle daran immer halten, aber eine Regel der Kommunikation ist, sag nicht etwas, was vollkommen irrelevant ist. Mit anderen Worten, wenn der das so sagt, wird das schon irgendwie seinen Sinn haben. Ne? Und jetzt, glaube ich, ist es sehr vernünftig und spricht von für soziale Rationalität, wenn ich weiß, wenn mir das so beschrieben wird, dann kann der das ja eigentlich nur beschreiben, weil Linda jetzt nicht gerade der Prototyp einer Bankangestellten ist. Irgendwie weicht sie davon ab, deshalb hat er das ja alles beschrieben. Ne? Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sowas wie soziale Rationalität gibt und in der Interaktion wissen wir, dass Leute auch auf eine bestimmte Weise etwas erzählen und die erzählen uns das eben genau aus einem bestimmten Grund. Und ich glaube nicht, dass das rechtfertigt, zu sagen, dass Versuchspersonen sich in dem Linda-Problem irrational verhalten. Die Wasen-Aufgabe, habe ich Ihnen ja eben schon gesagt, gibt es so viele Experimente zu. Und es gibt auch viele Experimente, die untersucht haben, unter welchen Bedingungen die Leute das besser machen und schlechter machen. Ich möchte Ihnen nur zwei Erklärungen einbieten. Erstens, die Aufgabe, so wie Sie sie eben gesehen haben, hat eine richtig schwierige Komponente. Und das heißt, Sie müssen wissen, dass hier die Wenn-Dann-Aussage, jetzt muss ich den technischen Begriff verwenden, eine materielle Implikation ist. Das heißt, man muss sagen, wenn A gegeben und B gegeben ist und A ist gegeben, dann schließe ich daraus B. Und der zweite richtige Schluss ist, dass wenn nicht B gegeben ist, ich daraus nicht A schließen muss. Das ist der Modus Ponens und der Modus Tollens. Das können Sie auch wieder vergessen jetzt. Wenn man aber diese Aussage nur ein klein wenig anders versteht, nämlich nicht im Sinne von wenn dann, sondern wenn dann und nur genau dann, ne, was wir häufig auch in der Alltagssprache machen, dann ist nämlich das, was ich Ihnen eben gesagt habe, dieses Profil, wie Versuchspersonen Karten umdrehen, genau richtig. Es gibt aber noch eine andere Erklärung, die mindestens genauso interessant ist und die geht aus Experimenten hervor, die auch schon 20, 30 Jahre alt sind und sich wieder darauf konzentrieren, dass die abstrakte Aufgabe von Wasen wenig mit Denken im Alltag zu tun hat. Und deshalb haben Kollegen ein Experiment durchgeführt, das genau die gleiche Struktur hatte, aber jetzt sah das so aus. Oben sehen Sie nochmal Original-Wasen. Und dann haben Sie den Versuchspersonen gesagt, stellen Sie sich vor, Sie seien ein Kontrolleur bei der Post und sie sollen kontrollieren, ob Folgendes gilt. Wenn ein Brief zugeklebt ist, muss eine 50-Cent-Briefmarke draufkleben. Das ist logisch genau das Gleiche, wie wenn Pokal auf der einen Seite dann und so weiter. Ne? Unter dieser Bedingung machen die Leute das fast alle richtig. Ne? Die ganzen Fehler verschwinden. Das ist logisch, genau die gleiche Aufgabe. Ne? Aber jetzt können es auf einmal alle. Die Frage ist, ob es wirklich zu rechtfertigen ist, diese Story von der Irrationalität des Menschen aufzubauen auf eine Aufgabe, die so im Alltag kaum vorkommt, wenn Menschen doch so gut sind, sobald das irgendwie mehr in einen Alltagskontext und einen realistischeren Kontext eingebunden wird. Ich habe jetzt versucht, Ihnen zu zeigen, dass man viele der experimentellen Befunde auch anders interpretieren kann, insbesondere wenn man sie mehr in den Alltagskontext einordnet. Es gibt aber noch eine zweite Sichtweise auf all diese Probleme, die noch viel mehr, wenn ich so sagen darf, ans Eingemachte geht, weil man noch eine viel grundsätzlichere Frage stellt. Und diese Frage heißt, warum nehmen wir denn überhaupt an, dass die Logik und die Wahrscheinlichkeitstheorie der Standard ist, an dem menschliches Verhalten gemessen werden muss, um als vernünftig zu gelten? Ich meine, die Logik ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde am Anfang von Aristoteles, später Boole und Frege und anderen entwickelt. Und auch die Wahrscheinlichkeitstheorie wurde vom russischen Mathematiker Kolmogorow entwickelt. In diesem Punkt war die Psychologie sehr lange Zeit ziemlich unbedarft, würde ich sagen, weil sie bereit war, die normativen Standards, was als rational gelten soll, zu akzeptieren, die von außen, vor allem aus der Mathematik, aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, Logik und Philosophie kamen, akzeptierten. Also, das sind die normativen Theorien der Rationalität. Und dann deskriptive Theorien entwickelt haben, die Frage versuchten zu beantworten, warum weichen Menschen von diesen normativen Standards ab? Inzwischen ist aber klar, oder wird jedenfalls vielen klar, dass diese Akzeptierung dieser Arbeitsteilung zwischen normativen und deskriptiven Theorien und die Psychologie importiert die normativen Standards und prüft, wo Menschen davon abweichen, dass das irgendwie nicht mehr so der richtige Weg ist. Es ist so, dass inzwischen eine ganze Reihe von Theorien mit in die Gedächtnis- oder in die Denkpsychologie mit aufgenommen wurden, die früher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Da war es eigentlich, galt die Regel, wenn etwas von den Regeln der klassischen Logik oder der Wahrscheinlichkeitstheorie abweicht, dann soll es als irrational bezeichnet werden. Inzwischen gibt es eine viel engere Kooperation zwischen Leuten, die sich um formale Systeme kümmern und Psychologen wie mich, die sich um das Verständnis dessen kümmern, wie der menschliche Geist funktioniert. Und dabei sind eine ganze Reihe von neuen Systemen herausgekommen, die ich Ihnen jetzt nicht, das ist wirklich sehr technisch, die ich Ihnen jetzt nicht beschreiben möchte, die aber viele Vorzüge haben. Ihnen vielleicht ist es aufgefallen, in den meisten Fällen habe ich Sie eigentlich nur nach Ja, Nein gefragt, aber in den meisten Fällen gibt es auch Zwischentöne zwischen Ja und Nein. Ne? Es gibt viele formale Systeme, die das inzwischen zulassen. Und eine ganz wichtige Voraussetzung von Rationalität ist ja auch, wenn ich neue Informationen Ihnen biete und diese stimmt nicht mit dem überein, was Sie vorher angenommen haben, dann sollten Sie irgendwie Überzeugungen ändern. Auch das ist in diesen ganzen normalen, klassischen Systemen, die lange Standards waren, überhaupt nicht möglich gewesen. Inzwischen geht die Entwicklung dahin, kompliziertere, formale Systeme zu entwickeln, die aber diese kognitiven Fähigkeiten besser abbilden kann. Jetzt komme ich zu dem versprochenen dritten Teil meines Vortrags. Vielleicht haben einige von Ihnen mitbekommen, dass im letzten Jahr ein Forscher namens Richard Taylor, ein Verhaltensökonom, den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen hat. Richard Taylor ist kein Psychologe. Er bezieht sich aber viel auch auf Befunde, die ich Ihnen berichtet habe und insbesondere auf Arbeiten von Kahneman und Tversky, die schon Kahneman, Tversky war da leider schon verstorben, aber Kahneman hat schon 2002 auch schon mal einen Wirtschaftsnobelpreis als Psychologe bekommen, weil er gezeigt hat, wie in ökonomischen Kontexten Menschen von Rationalitätsstandards abweichen. Dieser Richard Taylor hat im vergangenen Jahr den Nobelpreis bekommen für seine Theorie des Nudgings. Nudging ist eigentlich ein niedliches Wort. Nudging heißt so viel wie stupsen. Aber die Theorie ist irgendwie gar nicht so niedlich. Die Grundidee der Nudging-Theorie ist, dass Menschen so sehr von Grund auf irrational sind und dass wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, diese ganzen Denkfehler zu vermeiden, dass Regierungen und andere Institutionen zu unserem Wohle und sozusagen ohne dass es uns bewusst wird, ohne dass es ausdrücklich über Gesetze und Verbote gemacht wird, stupsen sollen in die Richtung eines Verhaltens, das für uns gut ist. Also die Idee ist, wir wissen selbst nicht, was für uns gut ist und deshalb muss man durch Stupser uns darauf hinweisen, wie wir uns so verhalten, dass es für uns gut ist. Es gibt ein paar kleine Beispiele, da wird, glaube ich, kaum jemand groß rummeckern. Wenn, sagen wir mal, in der Schulkantine das Obst weiter nach vorne gestellt wird und die Süßigkeiten weiter nach hinten, das ist ja nicht weiter schlimm. Das wurde auch schon ganz lange Zeit im Bereich der Werbung und im Marketing und so weiter verwendet. Es ist aber doch eine andere Dimension, dass inzwischen Regierungen Nudging systematisch verwenden, um Bürgerinnen und Bürger in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die USA-Regierung und auch die britische Regierung, also unter Cameron und Obama, hat schon lange solche Nudging-Teams und auch Angela Merkel hat im Jahr 2015 so ein Nudging-Team eingerichtet, das heißt wirksam regieren. Inzwischen gibt es in der Wissenschaft natürlich einige Diskussionen darüber, ob das überhaupt mit unserem Demokratieverständnis als mündige Bürger überhaupt vereinbar ist. In der Öffentlichkeit wird das nicht so sehr diskutiert, aber es stellt sich schon die Frage. Eigentlich sollte in Demokratien es eine Selbstverständlichkeit sein, von mündigen Bürgern auszugehen. Und eine zweite Frage ist beim Nudging, wer setzt überhaupt dann den Standard, was das gewünschte Verhalten ist? Ne? Bei Gesetzen und Verboten wissen wir das. Wie auch immer. Man kann aber auch verhaltenswissenschaftliche, psychologische Befunde auf eine andere Weise verwenden. Und ich möchte Ihnen jetzt wenigstens noch ein paar Hinweise geben, wie Sie sich, insbesondere wenn Sie sich in der Online-Welt bewegen, wie Sie sich ein wenig bewusst machen können, welche Tücken des Denkens auf Sie warten, aber vielleicht auch, wie Sie diese vermeiden können. Das Problem, oder sagen wir mal so, die Herausforderung ist ja, dass wenn wir uns in der Online-Welt bewegen, sich, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten unser Denken ja vollkommen verändert hat. Also wir sind ja immer mehr davon übergegangen, dass wir Informationen in unserem Gedächtnis suchen zu einer Informationssuche im Internet. Und natürlich sind damit wirklich Gefahren verbunden. Ich glaube aber, dass man sie ein bisschen, das nicht einfach, aber ein bisschen vermeiden kann. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich habe Ihnen 10 Tipps mal herausgearbeitet. Ich möchte Ihnen 3 von den 10 Tipps ganz kurz und dann komme ich zum Abschluss des Vortrags mit auf den Weg geben. Der erste Tipp ist, machen Sie sich den Effekt bewusst, den wir in der Psychologie als Rückschaufehler oder Hindsight Bias bezeichnen. Ich möchte Ihnen zunächst einen Befund dazu präsentieren. In einem Experiment haben die Versuchsleiter Versuchspersonen gebeten, bitte schätzen Sie, es wurde vorher sichergestellt, dass Sie es nicht wissen, bitte schätzen Sie, wie hoch der Eiffelturm ist. Und dann haben die Versuchspersonen im Mittel gesagt, der ist 250 Meter hoch. Als nächsten Schritt in dem Experiment wurde den Versuchspersonen gesagt, der Eiffelturm 320,8 Meter hoch. Dann sind die nach Hause gegangen, sind dann irgendwann, das war, erinnere ich nicht mehr genau, nach welchem Zeitintervall, wiedergekommen und wurden gefragt, bitte sagen Sie mal, was damals Ihre Schätzung war. Ne? Und dann haben die im Mittelwert 280 gesagt. Ne? Was Sie sehen, ist, dass es eine systematische Verzerrung gibt in Richtung des wahren Wertes, wenn man diesen erstmal erfahren hat. Ne? Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen. Das ist eine Studie, die fand vor der Bundestagswahl 89 statt. Und da wurden 2000 Wähler wurden gefragt, schätzen Sie doch mal, wie es ausgeht. Da war die Welt noch ein bisschen einfacher, da gab es weniger Parteien. Schätzen Sie doch mal, wie es ausgeht. Geben Sie mal eine Vorhersage. Und hier sehen Sie die Vorhersagen. Dann kam das Wahlergebnis und dann wurden die Versuchspersonen nochmal gefragt, was haben Sie denn damals geschätzt? Und was sehen Sie hier? Systematisch wieder eine Verzerrung in Richtung des wahren Wertes, nachdem man den wahren Wert erfahren hat. Was lernen Sie denn daraus? Was ich Ihnen als erstes mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn Sie etwas Neues erfahren, denken Sie nicht, Sie hätten es schon vorher gewusst. Ihre Erinnerung an Ihr vorheriges Wissen wird systematisch verzerrt durch die neue Information. Und das wird Ihnen in der Regel, wird Ihnen das nicht bewusst. Oft glauben Sie nur, Sie hätten es vorher schon gewusst, wenn Sie die tatsächliche Information behalten. Das heißt, prüfen Sie immer kritisch, Sie können sich ja auch mal aufschreiben. Sie können sich ja mal aufschreiben, was Sie vorher gehört haben, vergleichen Sie das, nachdem Sie mal im Internet unterwegs waren. Seien Sie immer kritisch, wenn Sie glauben, Sie hätten es schon vorher gewusst. Das spielt insbesondere eine große Rolle, wenn Sie im Internet unterwegs sind, weil natürlich die große Gefahr ist, dass bei Fake News Sie auch denken, ich habe es ja vorher schon gewusst. Das heißt, es macht Sie äußerst unsensibel gegenüber systematischer Desinformation, wenn Sie denken, ach ja, ich habe es schon vorher gewusst. Zweiter Befund. Auch den möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Das ist der sogenannte Rahmungs- oder Framing-Effekt. Der läuft so. Stellen Sie sich vor, hier ist wieder ein Experiment, in dem Versuchspersonen, es gab in diesem Fall zwei Gruppen von Versuchspersonen, und beiden Gruppen wurden gesagt, sie sind dafür zuständig, eine Krankheitsepidemie einzudämmen, die in so einem kleinen Kaff stattfindet, wo 600 Leute leben. Und die sollen entscheiden, welche Interventionsverfahren sie anwenden. Es gibt zwei Interventionen, entweder die Intervention A oder die Intervention B. Die erste Gruppe hat das so gehört. Intervention A, 200 Menschen werden gerettet und Intervention B, ein Drittel werden gerettet und zwei Drittel werden nicht gerettet. Die Gruppe B hat gehört, 400 Menschen sterben und dann das, was Sie hier, das brauche ich nicht mal vorlesen. Ergebnis, Sie sehen natürlich, das ist genau die gleiche Information, ne? Die Zahlenverhältnisse sind genau gleich. Aber die Versuchspersonen haben sich vollkommen unterschiedlich, nur abhängig von diesen kleinen Unterschieden in den Formulierungen, haben sich die Versuchspersonen sehr unterschiedlich verhalten. Sie haben nämlich in die Gruppe 1 viel häufiger gewählt als in der Gruppe 2. Wieder die Frage, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass es sehr stark darauf ankommt, welche Wörter verwendet werden, um eine Nachricht zu transportieren. Die Wörter sozusagen bilden den Rahmen für die weiteren Denkprozesse, von denen Sie weiter ausgehen. Das ist wirklich wichtig und Sie sollten sich immer sorgfältig überlegen, warum der Autor einer bestimmten Nachricht genau diese Wörter wählt und keine anderen Wörter. In welche Richtung will er sie manipulieren? Es ist eben nicht das Gleiche, wenn ich sage, durch das Medikament oder durch diese Therapie 50% sterben und 50% überleben. Was will man damit sozusagen suggerieren, indem man diese unterschiedlichen Formulierungen wählt? Und der dritte Effekt, den ich Ihnen, und dann komme ich zum Abschluss, noch präsentieren möchte. Das ist ein sehr mächtiger Effekt, der auch nicht einfach ist zu vermeiden. Das ist der sogenannte Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Der Bestätigungsfehler besagt, dass wir sehr dazu neigen, selektiv Informationen wahrzunehmen, die unseren eigenen Meinungen entsprechen. Und dass wir systematisch die Informationen ausblenden, die unserer Meinung widersprechen. Ich sage Ihnen ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Die hat nochmal Peter Wasen, den Sie auch schon über die andere Aufgabe kennengelernt haben, ausgedacht, die Aufgabe. Denkbar einfach. Stellen Sie sich vor, ich sage Ihnen, diese Zahlenfolge ist nach irgendeiner Regel konstruiert. Versuchen Sie mal, die Regel rauszukriegen. Dann entwickeln Sie ja Hypothesen darüber. Ich mache es kurz, Sie werden wahrscheinlich irgendwie so eine Hypothese haben wie, ja, immer zwei dazu addieren oder irgendeine kompliziertere Regel, wie auch immer. Wenn das Versuchspersonen solche Hypothesen haben und man gibt ihnen dann Rückmeldung, stellt sich heraus, dass die immer mehr, wenn man ihnen sagt, generiere jetzt selbst Sequenzen, um zu prüfen, ob das mit der Regel übereinstimmt, dann generieren die immer nur Regeln, mit der sie die Hypothese verifizieren würden, aber nicht, was viel einfacher wäre, Hypothesen, mit denen sie prüfen würden, ob sie falsch liegen mit ihrer Hypothese. Hier übrigens war meine Regel einfach nur ansteigende Zahl von Zahlen. Einfach nur ansteigen. Mehr war da gar nicht hinter. Ne? Aber Versuchspersonen neigen sehr dazu, Hypothesen zu formulieren und nach Informationen zu suchen, die Hypothesen bestätigen und nicht verwerfen. Übrigens ist das auch, da könnte ich nur leider einen weiteren Vortrag darüber halten, was ich nicht tue, ist das auch eine Tendenz, die auch bei Wissenschaftlern weit verbreitet ist. Sie wissen, dass eigentlich die heilige Kuh der Wissenschaft das Falsifikationsprinzip ist. In der Praxis ist das aber häufig auch nicht so, sondern auch Wissenschaftler versuchen häufig, Hypothesen eher zu stützen als zu verwerfen. Also, was ich Ihnen sagen will, vielleicht kennen Sie auch aus der einschlägigen Literatur schon viele dieser ganzen Begriffe der Echokammer und so weiter. Also, was ich Ihnen sagen will, ist, wenn Sie gerne, sagen wir mal, Report München gucken, dann gucken Sie auch mal Monitor. Wenn Sie gerne die Welt lesen, gucken Sie auch mal in die Taz. Und insbesondere, wenn Sie online unterwegs sind, vermeiden Sie sogenannte Echokammern, also insbesondere personalisierte Apps, bestimmte Newsgroups und Blogs und so weiter. Diese neigen wirklich dazu, eigentlich ihre Meinung zu bekräftigen, aber sie sollten systematisch sich zumindest vornehmen, nach Informationen zu suchen, die ihren eigentlichen Überzeugungen zunächst widersprechen. Ich hoffe, dass ich Ihnen Folgendes rübergebracht habe. Die Quintessenz meines Vortrages ist nicht, dass Menschen vollständig rational sind oder sich vollständig rational verhalten. Meine Quintessenz ist auch nicht unbedingt, dass das ein Ideal wäre. Allerdings denke ich schon, dass wir das Bild, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das in Lehrbüchern so häufig vermittelt wird, wirklich etwas revidieren müssen, dass der Mensch so irrational ist. Wenn man nämlich Rahmenbedingungen, die Alltagssituation, Kontext, viele andere kognitive Faktoren, wenn man diese mit berücksichtigt und diese genau analysiert und dann erst beurteilt, ob man rational ist oder nicht, dann sieht es nämlich ganz anders aus. Und wir kommen zu ganz anderen Entscheidungen, was eine gute und was eine schlechte Entscheidung ist. Ich denke, das ist eine gute Nachricht. Und ich glaube, dass diese gute Nachricht auch ermutigend ist. Und ich glaube auch, dass sie wenigstens halbwegs rechtfertigt, dass wir uns Homo sapiens, also klugen, vernünftigen Menschen, nennen. Das sind Sie alle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Psychologe Markus Knauf über psychologische Experimente und die Frage, wie vernünftig Menschen handeln und denken. Er hat seinen Vortrag am 19. April 2018 in München gehalten, im Rahmen der Reihe Exkurs der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.